Love Brands, der Horizont Podcast.
Hallo und willkommen bei unserem Podcast Horizont Love Brands. Horizont Love Brands, das ist der Podcast zu den Marken, die wir lieben und den Menschen, die sie groß machen. Heute wollen wir über eine Marke reden, die wohl jeder aus seiner eigenen Kindheit kennt, die kaum mehr Mainstream sein könnte und die sich trotzdem Innovation und Haltung zutraut. Iglo. Das steht bei den Konsumenten für die heilige Dreieinigkeit der Tiefkühltruhe, Schlemmerfilet, der Spinat mit dem Blub und natürlich Fischstäbchen. Und über all dem thront seit Jahrzehnten Captain Iglo. Soweit so langweilig. Aber Iglo will mehr sein als eine traditionsreiche Love-Brand für gefrorene Gerichte. Der Konzern hat als einer der ersten der Branche auf die Lebensmittelampel gesetzt. Und im Februar dieses Jahres startete Iglo mit seiner Green Cuisine in den Markt der Fleischersatzprodukte. Es ist für das Unternehmen die größte Markteinführung seit 10 Jahren. Kann sich eine Mainstream-Marke wie Iglo wirklich neu erfinden? Kann so eine Traditionsmarke, die wirklich jeden erreichen will und muss, sich über eine Haltung abgrenzen? Mit meinem Gast habe ich genau darüber gesprochen. Alfred Jansen ist bei Iglo der Leiter der Unternehmens- und Nachhaltigkeitskommunikation. Sein Job ist es, die neuen Aspekte der alten Marke einer breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Im Moment ist er natürlich, wie die Sprecher aller anderen Unternehmen, vor allem mit Krisenkommunikation rund um Corona beschäftigt. Doch sein eigentlich strategisches Thema ist die Green Cuisine oder wie er sie gerne nennt, die neue S-Klasse. Unser Gespräch fand schon im Frühjahr statt, lange bevor Corona alle Regeln im Marketing und im Konsum durcheinanderwirbelte. Deshalb haben wir in diesem Gespräch auch nicht darüber gesprochen, wie der Lockdown, die Logistikprobleme und die Panikkäufe im Lebensmittelhandel die Markteinführung von Green Cuisine beeinflusst haben. Diese Fragen werden wohl warten müssen, bis wir zumindest die schlimmsten Auswirkungen der Pandemie verdaut haben. Aber ich habe mit Jansen darüber gesprochen, weshalb Iglo zur Einführung seiner Fleischersatzprodukte nicht einfach ein Testimonial genutzt hat, wie Iglo es seinerzeit bei dem Spinat mit dem Blub mit Verona Poth gemacht hat. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen, warum sich die Industrie so schwer damit tut, zu zeigen, dass fleischlose Produkte nicht nur gut, sondern auch lecker sein können. Aber egal, wie sich die Konsumlandschaft durch Corona verändern wird. Jansen ist überzeugt, dass Iglo als Marktführer eine wichtige Rolle beim Durchbruch der Fleischersatzprodukte spielen wird. Dabei hat er sich von mir nicht durch Vergleiche mit dem kleinen Herausforderer Follow Food provozieren lassen, der sehr erfolgreich über das Thema Nachhaltigkeit wächst. Jansen setzt dagegen, wenn ein vertrauter Partner wie Iglo etwas anbietet, dann fällt es dem Konsumenten leichter, sich auf neue Produkte einzulassen. Und genau aus diesem Grund will Iglo weiter Mainstream bleiben und sich nicht ausschließlich über Nachhaltigkeit definieren. Aber muss eine Traditionsmarke überhaupt solche Experimente außerhalb ihres gewohnten Sortiments machen? Jansen findet es sogar zwingend, dass man solche Wetten auf die Zukunft abschließt. Er glaubt, eine Marke muss interessant bleiben. Und das geht nun mal nicht ohne mutige Innovationen. Aber der Kommunikationschef hat auch eine Einschränkung. Solche Experimente dürften nie aktionistisch sein. Es ist Strategie gefragt. Wie nun dieser Masterplan für die grüne Revolution bei Iglo entwickelt wurde und warum Captain Iglo im ersten Jahr nicht am Steuer stehen wird, hat er mir ebenfalls in unserem Gespräch verraten. Viel Spaß beim Zuhören. Herr Jansen, Ihr Job ist ja, die Marke Iglo mit Leben zu erfüllen. Und ich gehe davon aus, dass Sie auch selber die Marke Iglo durchaus auch leben. Deswegen die erste Frage: Wann gab es denn zum letzten Mal im Haushalt Jansen Fischstäbchen und Spinat mit dem Blub?
Wenn ich ehrlich bin, Fischstäbchen gar nicht. Wir haben so viele neue Produkte, aber ich esse fast täglich Iglo, weil ich natürlich auch den Zugang habe, weil es Verkostungen gibt etc. Also insofern genieße ich sehr die große Auswahl.
Aber es ist ja tatsächlich so ein bisschen das Phänomen bei Iglo, dass bestimmte Produkte sehr synonym mit der Marke verbunden werden, auch synonym mit so einer gewissen Kindheitserinnerung verbunden werden. Ist das aus Ihrer Sicht der richtige Ort, wo die Marke steht, oder müsste Iglo heute für was anderes stehen?
Man muss das in der Tradition sehen. Fischstäbchen 60 Jahre alt, Schlemmerfilets 50 Jahre, der Blubspinat ca. 40 Jahre. Das sind Markenbekanntheiten, die sind unglaublich. Der Captain Iglo hat irgendwie eine Markenbekanntheit von 95%. Und jedes Mal, wenn man vom Fischstäbchen erzählt, dann huscht so ein Lächeln übers Gesicht bei dem Gesprächspartner. Und sofort ist das Wohlfühleffekt da. Und deswegen nennen wir das Fischstäbchen auch den Glücklichmacher, weil es eben gleich so eine emotionale Komponente bekommt. Aber das sind ja Geschichten, die, wie sich Iglo entwickelt hat. Also was viele gar nicht wissen, ist, dass Captain Iglo ja entstanden ist, damit man Familien den gesunden Fischkonsum näher bringt. Und genau da stehen wir einfach auch mit dem gesamten Portfolio heute, dass wir, ob das jetzt der Frontrunner bei Nutri-Score ist oder jetzt mit den Fleischalternativen auf pflanzlichen Proteinen, viel, viel stärker den Gesundheitsaspekt, ausgewogene Ernährung in den Vordergrund stellen. Aber das hat eben eine DNA und die kommt eben aus dieser alten Zeit, aber die muss einfach auch in die Moderne getragen werden, sonst wird man irgendwann antiquiert.
Sie müssen ja auch bei den neuen Produkten und bei den neuen Kategorien, in denen Sie unterwegs sind, ja immer auch noch so diesen emotionalen Aspekt mitnehmen. Ich nehme jetzt mal das Beispiel, Sie sind ja auch in die Fleischprodukte, so Hähnchenprodukte reingegangen. Ich sag's mal so, ich habe Captain Iglo zur See, ich habe jetzt nicht irgendwie Major Iglo zu Land. Ist das einfach noch nicht nötig gewesen, etwas über diese Produkte zu erzählen oder ist Ihnen da noch nicht so richtig eingefallen, wo dieser Teil Ihres Angebots dann emotional stehen soll?
Also Hähnchen sind zwei Produkte, das ist marginal, also das ist kein Fokus, sondern unser Fokus ist im Prinzip Fisch und Gemüse und dann eben ja, vegane, vegetarische Gerichte. Wir haben in Deutschland als Beispiel die größte Tiefkühlfischfabrik der Welt, wo wir für den gesamten europäischen Markt produzieren. Wenn man die Fischstäbchen, die da produziert werden, hintereinander legen würde, käme man viermal um den Globus, was die Jahresproduktion betrifft. Und wir produzieren Gemüse, ist ja nicht nur der Blub, sondern ein ganzes Portfolio im Münsterland, also insofern regional und nachhaltig orientiert. Und das sind sozusagen die zwei Schwerpunkte, für die wir einfach stehen. Und da gibt es eben ein paar Heroes, und das ist das Fischstäbchen und der Blubspinat, aber es sind natürlich ganz, ganz viele andere Produkte.
Sie haben ja heute so ein bisschen die Herausforderung, da nochmal einen Maßstab zu setzen. Sie haben ja schon die veganen Produkte erwähnt. Green Cuisine ist ja die große Herausforderung jetzt fürs neue Jahr. Bei dem Thema Spinat waren Sie diejenigen, die mit dem Blub sozusagen den Spinat zum Iglo-Spinat gemacht haben. Bei dem Thema vegane Produkte, Fleischersatz, sind es jetzt erstmal andere, wie jetzt also der Impossible Burger oder so, die definiert haben, was veganer Fleischersatz ist. Wie kann dann die Marke Iglo da tatsächlich die eigene Duftspur hinterlassen?
Ja, also erstmal haben wir natürlich auch schon einen längeren Prozess gehabt. Die anderen waren eben schneller draußen im Markt. Aber die sind eben auch nur mit einem Produkt rausgekommen, ob es Beyond Meat war etc. Wir sind jetzt gleich mit neun Produkten in den Markt und wollen im Prinzip eine neue Kategorie, eine neue S-Klasse etablieren und das Produkt massentauglich machen. Also nicht nur für die 1% Veganer, die man in Deutschland hat, oder die 6% Vegetarier, sondern das für die Flexitarier, also wie Sie und ich, die auch immer gerne Fleisch essen, aber trotzdem vielleicht weniger Fleisch essen wollen, für die wollen wir es massentauglich machen. Und dafür stehen wir. Wir sind eine Massenmarke, wir sind keine Nischenmarke für Special Interest Groups. Und genau das müssen wir eben jetzt forcieren. Und da haben wir auch einen guten Draht zum Handel, der uns da unterstützt, der diese Kategorie auch etablieren will als feste Größe für den Massenmarkt.
Der Weg in den Massenmarkt führt ja meistens über eine emotionale Markenwelt. Also bei dem gesunden Fisch als Tiefkühlprodukt, die Backfilets und so weiter, ist es dann Captain Iglo und seine Rasselbande an lustigen minderjährigen Piraten. Was ist die emotionale Markenwelt, mit der ich vegane Fleischprodukte vermitteln kann?
Ja, der vegane Fleischbereich ist sicherlich noch etwas weniger emotional. Wir verzichten trotzdem auf den Zeigefinger und sagen, ihr müsst jetzt, sondern wir müssen trotzdem erstmal über die Qualität kommen. Wir stehen für Qualität, wir sind zuletzt im letzten Jahr zum vierten Mal für nachhaltige Qualität ausgezeichnet worden vom DLG. Wir waren lange Zeit auch ein bisschen verschlafen, haben uns ausgeruht auf Captain Iglo und Blub. Und jetzt müssen wir einfach sehen, dass wir überzeugen mit einer veganen Linie, die wenig Zutaten hat. Wir sind die Einzigen, die auf Hefeextrakt als Beispiel verzichten. Und um da erstmal eine Akzeptanz aufzubauen, ist das ganz, ganz wichtig. Und im zweiten Schritt werden wir sicherlich auch ein bisschen emotionaler nachlegen. Was wir jetzt anlässlich der Grünen Woche ja auch gemacht haben, mit dem sogenannten Erbsenwolf, im Sinne von ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, woraus ist so ein Produkt gemacht, denken wir viel stärker wie Aktivisten. Wir müssen einfach die Kommunikation spannender, überraschender machen, die auch zum Schmunzeln anregt. Mhm. Also wir sind quer durch Berlin gefahren, haben uns guerillamäßig einfach vor das Brandenburger Tor gestellt und an anderen besonderen Plätzen. Und ja, die Handys sind rausgeholt worden, es ist fotografiert worden, die Leute haben geschmunzelt. Das ist der richtige Weg, anders zu kommunizieren, überraschender zu sein. und diesen Trend eben mitzugestalten. Das ist uns einfach sehr, sehr wichtig.
Gibt es eigentlich eine Community an Iglo-Fans, mit denen Sie so eine neue Bewegung, so einen neuen Trend gestalten können? Oder müssen Sie diese Community erstmal schaffen?
Naja, wir sind im Prinzip ja im Dialog mit allen, weil wir auch für alle produzieren. Weil ich eben sagte, wir sind kein Nischenmarkt, wir sind nicht nur die Family Brand, sondern eben im Prinzip auch mit den Fertiggerichten für all die Leute, die keine Lust oder keine Zeit oder nicht kochen können. Also insofern, die das in die Mikrowelle schieben, und zum Teil sind die Fertiggerichte im veganen Bereich ja auch genau für die, die es in der Mittagspause sagen, irgendwie, ich gehe nicht in die Kantine, sondern ich möchte irgendwie eine gesunde, fleischlose Ernährung haben, auch gemacht. Und wir haben natürlich Fokusgruppen, wo wir immer gucken wollen, für wen ist das jetzt interessant, und da kriegen wir das Feedback ja auch von unterschiedlicher Seite. Wir haben uns vor einiger Zeit auch mal mit dem Seniorenmarkt auseinandergesetzt. Wenn wir uns anschauen, dass 50% der Deutschen inzwischen über 50 sind und die kleinen Haushalte da einfach zunehmen, dann nimmt ja auch die Lust am selber Kochen für sich alleine ab. Und ob es da nicht vielleicht andere Alternativen als Angebot geben muss. Wir haben da aber festgestellt, dass Esskultur überhaupt nicht generationsspezifisch ist. Und deswegen geht es gar nicht so sehr darum zu sagen, ja, wir müssen die Jugendlichen jetzt damit tangieren. Ja, beim Veganen ist es eben, sind sie einfach weg von dieser Ökokultur oder würde ich auch mal sagen Diktatur, wie sie zeitweise in dem Segment auch da war, nach dem Motto, du musst das essen. Aber heute ist es eben hipper, vegan zu essen. Natürlich macht der Greta-Effekt und ein möglicher Kanzlerkandidat, Robert Habeck sozusagen, geben auch gewisse Trends vor, die die Gesellschaft per se verändert. Aber das ist keine Generationsfrage, sondern das ist eben im Moment, die Jugend ist etwas lauter, aber die ältere Generation denkt genauso. Und deswegen müssen wir gar nicht so sehr in den unterschiedlichen Kategorien denken, was die Generationen betrifft.
Aber Sie haben so schön gesagt, dass Sie ja auch dann immer in der Marktforschung sich genau angucken, wie ist denn die Esskultur, was wird wie angenommen. Da stellt sich mir automatisch die Frage, was finden die Leute, wenn sie dann diese veganen Produkte haben, tatsächlich gut daran, wo sie dann sagen, das will ich öfters haben.
Also erstmal, alles, was wir anbieten, muss schmecken. Und wenn ich irgendwie was Vernünftiges habe, was nicht schmeckt, dann macht es keinen Sinn. Dann probieren die Leute das einmal und das war's dann. Das ist die Grundvoraussetzung, aber die ist im veganen Markt nicht selbstverständlich. Wenn sie sich einfach diverse Wettbewerbsprodukte gegenüberstellen, dann erschaudern sie. Und das war für uns ganz, ganz wichtig. Deswegen haben wir auch ein bisschen länger gebraucht, um mit dieser Range sozusagen in den Markt zu kommen. Und dann ist das Zweite, dass der Zeigefinger weg muss. Also wenn ich die Leute dazu nötige, eine andere Esskultur anzunehmen, dann macht es keinen Sinn. Und deswegen, da kann das ein Angebot sein, es muss schmecken und es muss in die bestehenden Essgewohnheiten reinkommen. Wenn Sie sich Ihren Einkaufszettel anschauen, dann werden Sie feststellen, dass über 95% immer wieder die gleichen Produkte kaufen. Und diese Impulskäufe, die sind relativ rar. Deswegen ist wir jetzt erstmal mit nicht experimentellen Produkten rausgekommen, sondern mit Hackbällchen, mit Hackfleisch und so weiter, wo ich im Prinzip gleich ersetzen kann durch diese Produkte. Dass ich es einfach mache, dass es leicht irgendwie zu adaptieren ist. Und das ist einfach dieser Convenience-Aspekt, wird immer wichtiger.
Gibt es denn schon Menschen, die vegane Produkte wegen ihres Geschmacks lieben? Oder muss diese Liebesgeschichte erst noch beginnen?
Wir tragen jetzt damit zu bei, dass diese Liebesgeschichte beginnt.
Das würde auch so ein bisschen die Frage dann wiederum stellen zu dem Marketing, was es begleitet. Ist das so ein Thema, ich denke jetzt mal so an Zeiten zurück, wo eine Verona Feldbusch sehr lustig und sehr kultig unterwegs war. Wäre das so ein Thema, wieder in so eine Phase wieder zurückzukehren? Oder ist diese agendatreibende Kommunikation, wie Sie sie jetzt auf der Grünen Woche angestoßen haben, kann da was draus werden, was vielleicht eine ganz andere Tonalität hat?
Das probieren wir gerade aus. Also Testimonien sind natürlich auch ein bisschen abgegriffen. Also eine Verona Feldbusch und derartige Personenkreise sind austauschbarer geworden und stehen einfach viel, viel stärker für sich selber. Das sieht man zum Beispiel im Influencer-Marketing, dass der Star nicht das Produkt ist, sondern der Star ist der Influencer und der morgen für dieses und jenes wirbt und heute eben für das. Und da muss man eben aufpassen, dass das nicht inflationär wird, und deswegen probieren wir jetzt erstmal in der ersten Phase zu informieren, weil die Berührungsängste natürlich noch da sind im Massenmarkt. Und der Vorteil von Iglo ist einfach, dass wir für Qualität stehen, für Zuverlässigkeit, für Geschmack. Das ist gelernt und das ist sozusagen ein Vertrauensvorsprung, den wir erstmal haben, als wenn wir jetzt ein Start-up wären, wo man einfach sagt, naja, was erwartet mich da?
Mhm. Sie haben schon angesprochen, dass der Handel ja im Prinzip sehr offen dafür ist. Sehen Sie, dass der Handel so quasi darauf wartet, dass jemand wie Iglo kommt und sagt, da machen wir für euch nochmal eine neue Kategorie auf, weil Sie quasi der Partner sind, wo man sagt, da wissen wir, dass die was liefern? Oder ist es einfach wirklich, alle brauchen ganz dringend einfach vegan, egal wo es herkommt?
Ich glaube, das ist von jedem Bestandteil was dran, was Sie gerade gesagt haben. Als wir mit den ersten Mustern sozusagen auf den Handel zugegangen sind und unser Konzept vorgestellt haben, da gab es einen Halo-Effekt, wo die gesagt haben, genau daran arbeiten wir, das wollten wir haben. Und das war einfach ein perfekt Fit, dass man eben nicht nur ein Produkt hat, sondern dass einfach ein Angebot da ist, wo die Leute sagen, ich esse ja nicht jeden Tag oder jede Woche einen veganen Burger. Ich brauche ja diese Abwechslung und genau das liefern wir mit einer kompletten Range. Was aber wichtig ist, der Handel möchte immer einen Partner haben, der den Markt treibt und der für Frequenz sorgt. Weil wenn keine Frequenz am Regal ist, dann ist das natürlich negativ für den Handel und dann verschwinden einfach die Innovationen auch ganz schnell wieder aus dem Markt. Und das gilt es eben jetzt zu toppen und zu sagen, das können wir besser.
Schönes Stichwort, den Markt treiben. Das war in der Vergangenheit ja mal so, da ist die Listung und das wird begleitet vom Hersteller mit einer breiten Werbekampagne. Heute sind es ja auch Produktthemen, die im Handel sind, die dann letztlich eine Bewegung darüber hinaus treiben. Ist es für Sie tatsächlich noch so der alte Mechanismus, dass die Werbung letztlich die Wahrnehmung treibt? Oder sind so Themen wie zum Beispiel jetzt die Lebensmittelampel, die Sie ja sehr proaktiv auf Ihren Produkten aufnehmen?
Ja, wir müssen sicherlich auch als bekannte Marke aus der Komfortzone raus. Wir haben uns ja eigentlich im Konflikt mit der Lebensmittelindustrie gescheut und haben Nutri-Score eingeführt, trotz aller Widerstände, die da in der Branche stattfinden. Aber wir müssen einfach gesellschaftliche Veränderungen realisieren und sie schneller aufgreifen, als in der Vergangenheit der Fall war. Wer heute darauf wartet, sozusagen, dass er fast genötigt wird von gesellschaftlichen Prozessen und dann Late Follower ist, der wird die Zukunft nicht sehen als Marke. Und da müssen wir einfach die Zukunft mitgestalten. Wir haben im Prinzip bevor Nutri-Score überhaupt eben ins Gespräch kam, mit einem ähnlichen System, weil das Nutri-Score basiert auf einem Rainer-Score von einem englischen Wissenschaftler, den haben wir schon angewandt und unser ganzes Produktportfolio umgestellt. Deswegen war es für uns einfach, den Schalter umzulegen, zu sagen, wir haben alle diese Hausaufgaben schon gemacht. Wir haben ein Salzreduktionsprogramm vor 4 Jahren begonnen. Da hat Frau Klöckner überhaupt noch nicht über Reduktionsprogramme nachgedacht. Aber es muss auch die Zeit reif sein, wenn man darüber redet. Aber man muss auch seine Hausaufgaben machen.
Aber braucht man, um Teil dieser Debatte zu sein, nicht sozusagen jemand, der für die Marke spricht, der die Person ist, mit der man also auch so Positionen verbinden kann? Brauchen Sie einen eigenen Elon Musk?
Naja, also unsere Deutschlandchefin Antje Schubert ist ja schon inzwischen sehr, sehr präsent in den Fachmedien, immer mehr einfach auch in den generellen Medien und nimmt ja auch dazu Stellung und bezieht auch eine Haltung, wo es darum geht, convenient, mit Spaß, gesunde Ernährung einfach anzubieten. Und das macht sie sehr, sehr glaubwürdig, weil sie das auch lebt.
Wie ist denn da die Grenze von Themen, die eher so ein Hype sind, die vielleicht lauter diskutiert werden, als sie in der Realität wichtig sind? Und tatsächlich Bewegung bei den Konsumenten, dass sie sagen, wir wollen Dinge anders machen. Sehen Sie, dass Ihre Konsumenten einfach ein bisschen mehr Hummeln im Hintern haben und jetzt einfach nicht ewig warten wollen, bis Trends sich ändern?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also was ich eben meinte, Ernährung ist doch irgendwo ein Gewohnheitsaspekt. Also der ist nicht so dynamisch, wie man das manchmal glaubt, wenn man den Medien folgt. Also da befinden wir uns alle so ein bisschen in der Blase und da müssen wir einfach auch schauen, dass wir uns das selber korrigieren. Also diese Effekte haben wir natürlich in-house genauso. Das einfach heißt, das ist jetzt der neueste Shit, dem man folgen muss. Und da müssen wir schon sehen, irgendwie, wie groß ist die Kaufbereitschaft denn wirklich? Und dann halten wir uns schon zurück, weil wir ja eben massentauglich sein müssen als Massenmarke und eben nicht die Nische bedienen. In der Nische kann man sich das erlauben, aber nicht in unserem Geschäft.
In der Nische ist ja speziell die veganen Produkte, wenn man die Verkaufszahlen sich anschaut, immer noch eine Nische. Es ist kein Geheimnis, dass irgendwie für alle 1000 Burger, die verkauft werden, vielleicht irgendwie 10 vegane Burger verkauft werden. Das heißt, die Präsenz ist immer ein bisschen was anderes als tatsächlich die Realität an der Kasse. Kann es wirklich ein Massenmarkt für Iglo sein, zu sagen, diese Nische, die können wir richtig groß machen?
Wir glauben schon daran. Also es gibt Untersuchungen, ob die von Nielsen sind oder zuletzt irgendwie eine ganz große Studie von der Bank UBS, dass der Fleischalternativenmarkt, also pflanzenbasierte Markt, jährlich um 30% wächst. Und da geht es nicht um die Nischenmärkte, Veganer und Vegetarier, sondern geht es wirklich um die Flexitarier. Und die sprechen wir explizit an. Wir reden auch nicht unbedingt als Iglo vom Fleischersatz, sondern wir reden über Pflanzenproteine. Also wir stellen die Pflanze in den Vordergrund, weil wir einfach in der Marktforschung gesehen haben, dass wenn der Flexitarier sagt, irgendwie, das schmeckt wie Fleisch, dann sagt er, dann will ich lieber das Original essen. Und dass wir eher sagen, irgendwie, ja, zum Beispiel ein Hack für die Bolognese, man schmeckt den Unterschied nicht. Und da geht es nicht darum, dass das wie Fleisch schmecken muss, sondern es muss gut schmecken und kann vielleicht in Rezepten Eingang finden, in die man auch Fleisch einsetzen würde. Aber gegen gutes Steak ist ja gar nichts einzuwenden. Das kann man auch mit einem Fleischersatzprodukt nicht herstellen.
Mhm. Musste da eigentlich die Missionierungsarbeit für diese Position auch im Unternehmen noch beginnen? Also wie vermittle ich jemanden, der jetzt irgendwie Tiefkühlfisch sich spezialisiert hat, ab jetzt Erbsenproteine?
Naja, es wird ja nicht ersetzt, sondern kommt daneben. Und natürlich gab es auch eine ganze Reihe von Skeptikern. Und das war eine heftige Diskussion, aber ich würde sagen, es war mehr Neugierde. Was könnte das denn sein und wie schmeckt das denn? Und ich weiß nicht, auch wie viele Verkostungen ich mitgemacht habe, immer wieder auch im Wettbewerb mit den Mitbewerbern, dass wir immer gesagt haben, okay, jetzt probieren wir von dem was aus und unseres daneben, was schmeckt denn besser in Blindverkostungen und so weiter. Und da spielt ja nicht nur der Geschmack eine Rolle, da spielt inzwischen ja auch die Haptik nach dem Motto, das Faserige ist wichtig oder auch die Farbgebung. Also ich sage jetzt mal so, wenn es so aussieht, als hätte der Hund das um die Ecke gemacht, dann ist das nicht mehr appetitlich auf dem Teller. Und solche Angebote gibt es eben auch. Und deswegen müssen wir einfach auch da achten, wie ist die Optik, wie ist die Haptik im Mund und wie ist der Geschmack.
Das ist ja eine Beschreibung von einem Prozess, der in der Entwicklungsabteilung beginnt. Aber muss man dann eigentlich von vornherein auch versuchen, den Leuten im Vertrieb, in der Produktion und so weiter, die von Anfang an mit auf dem Weg mitzunehmen, damit die verstehen, dass das tatsächlich etwas sein wird, was irgendwann auch mal die Marke Iglo zumindest mitdefinieren wird?
Also wir setzen auf, wie ich so schön sage, Experience-Based Messaging.
Und ein schönes Wort.
Ja, ich meine, ob das jetzt visuell ist mit dem Erbsenwurf, den wir in Berlin haben, wo man aufmerksam wird, weil man eben eine visuelle Erfahrung macht, oder ob es eben durch Verkostung ist. Und wenn wir als Beispiel Erfahrungen haben, auch jetzt in den Straßenaktionen, die wir in Berlin gemacht haben, wo dann eine Frau sagt, oh, das muss ich mal zu Hause anbieten, aber ich werde es nicht erzählen, was es ist, sondern ich lasse die erstmal probieren. Genau das haben wir sozusagen auch bei uns im Unternehmen gemacht. Wir haben einfach gesagt, hier haben wir ein neues Produkt und haben nicht gesagt, das ist kein Fleisch oder das ist Pflanzenproteine auf Erbsenbasis, sondern schmeckt dir das oder schmeckt dir das nicht? Und das hat die Leute überzeugt.
Hand aufs Herz, wie viele Menschen in Ihrer Familie haben vegane Bolognese gegessen, ohne zu wissen, was sie da essen?
4.
Und wie war dann die Enthüllung, als Sie dann gesagt haben, wisst ihr eigentlich, was ihr da gerade gegessen habt?
Ja, sie fanden es spannend. Aber das ist natürlich auch ein Kreis und da muss man wieder aufpassen, Blase, die einfach auch neugierig auf sowas ist. Das sind dann auch schon eher so Foodies, wie man heute so schön sagt, die einfach mal was ausprobieren wollen. Das heißt ja nicht, dass sie es unbedingt kaufen, aber wenn man es ihnen vorsetzt, dann sind sie erstmal neugierig darauf und setzen sich damit auseinander. Und genau dieses Experience-Based Messaging ist einfach notwendig. Wir haben bei der Einführung, bei unserem Presseevent eben nicht einfach nur gesagt, hier, wir setzen euch was vor und jetzt erzählen wir euch was, klassische Präsentation, sondern wir haben ein Kochevent daraus gemacht zum Mitkochen und hatten 45 Leute da, natürlich, weil es ein Hype-Thema ist, waren natürlich auch so viele da, wo wir einfach auch beispielhaft gezeigt haben, wie verhält sich fleischliches Hack im Vergleich zum veganes Hack zum Beispiel in der Pfanne. Und fleischliches Hack wird weniger, das heißt schrumpft, hoher Wasseranteil, saugt viel Fett, braucht auch viel Fett, um überhaupt nicht zu kleben, veganes Hack nicht. Und das sind einfach so Sachen, so Aha-Effekte. So geht man mit dem Produkt um, das kann man da nutzen, man kann auch weniger Fett haben und dann eben auch das, was ich selber koche, dann auch nochmal zu essen. Diese Erfahrungen sind einfach notwendig, um so eine neue Essklasse etablieren zu können.
Ist das Problem von veganem Hack möglicherweise, dass es derzeit nur von Überzeugungskonsumenten ernsthaft diskutiert wird und noch nicht genug diskutiert wird von Foodies?
Puh.
Also sprich, bräuchten wir einen Tim Melzer, der jetzt wilde Experimente mit veganem Hack anstellt?
Nein, ich glaube, das Wissensdefizit ist prinzipiell noch da, gar keine Frage. Ob ob das sozusagen Tim Melzer braucht oder nicht. Ich sage jetzt mal, insbesondere die Fernsehköche, die hinter vorgehaltener Hand natürlich sagen, irgendwie, ich nehme Tiefkühlkost als Beispiel, weil es frischer als frisch ist. Es ist innerhalb von kürzester Zeit vom Feld schockgefrostet mit allen Vitaminen und Nährstoffen in der Endverpackung. Aber am Ende des Tages sagt so ein Chefkoch dann, ich kann doch nicht irgendwo meinem teuer zahlenden Kunden sagen, dass er nichts Frisches in meinem Restaurant bekommt. Das sind eben auch so Sachen und die setzen alle auf pure Essensbeispiele und dann muss es eben Fleisch sein und das ist bei denen auch noch nicht in Bewusstsein wirklich angekommen. Da braucht es auch noch, ich sage mal, The Taste und so weiter, wo solche Experimente eben gemacht werden, wo dann eben die Talente herausgefordert werden, mit veganen Zutaten auch ein tolles Essen zu zaubern.
Ich höre so ein bisschen heraus, dass zumindest für einen kurzen Moment schon mal die Überlegung da war, vielleicht ein Product Placement in einer Kochshow im Fernsehen zu haben.
Lass mich mal überraschen.
Aber es ist ja tatsächlich eine interessante Frage. Damit es eine Leidenschaft für die Marke gibt, muss es auch eine Leidenschaft fürs Produkt geben. Und bei Produktkategorien, die eher aus der Argumentation gesund kommen, ist vielleicht Leidenschaft ein bisschen schwierig aufzubauen.
Ja, deswegen wollen wir auch keine erhobenen Zeigefinger, sondern wir wollen den Geschmack und den Spaß am Kochen da in den Vordergrund stellen. Und deswegen führen wir auch nicht die Tierwohldebatte etc. Das ist alles sozusagen basic für die Hardcore-Veganer. Die müssen wir nicht mehr überzeugen. Und den Flexitarier, den Mainstream-Konsumenten, den überzeugen wir nur durch Geschmack.
Die Frage ist ja auch so immer ein bisschen, wo kann denn heute eine Marke wie Iglo dann noch stehen? Also das eine ist ja diese Produktebene zu sagen, in welchen Produktkategorien funktioniert Iglo als Marke besonders gut. Aber dann ist ja auch das schöne Thema, was ja auch auf großen Kongressen diskutiert wird, die Haltung einer Marke. Ist die Lebensmittelampel zu haben, ist das schon eine Haltung? Ist veganes Hack zu haben, ist das eine Haltung? Oder gibt es eine Iglo-Haltung, die von Captain Iglo in irgendeiner Schatzkiste auf einer Insel vergraben worden ist und die wir noch nicht kennen?
Natürlich haben wir eine Haltung, wir propagieren die Haltung aber genauso wenig als Purpose oder wie den Begriff Nachhaltigkeit, sondern wir versuchen ihn zu übersetzen. Weil wenn ich meiner Oma sage, ja, Nachhaltigkeit, dann fragt er mich, ist da was zum Essen? Sondern wir müssen das sozusagen mit Leben füllen. Und unser Purpose ist schon zu sagen, wir wollen für jedermann gesunde Ernährung liefern, im weitesten Sinne. Dann müssen wir das beispielhaft machen, ohne überhöht das zu definieren. Also wir sind nicht auf dem Trip, dass wir jetzt eine Purpose-Kampagne machen, sondern das muss Teil unseres operativen Geschäfts sein. Und das müssen wir einfach jeden Tag unter Beweis stellen, weil das dann die größte Authentizität oder Glaubwürdigkeit, die wir liefern können. Und deswegen konzentrieren wir uns auf den Fokus, unsere Produkte in den Vordergrund zu stellen und nicht unbedingt unsere Philosophie. Die kann man nicht essen.
Aber es gibt ja so Bereiche, dann, wenn es gerade um die Gewinnung der Rohstoffe gibt, jetzt bei Iglo ist so das Thema Meer wäre ja so eine naheliegende Verbindung, zumindest für den Laien von außen betrachtet. Und da gibt es ja auch verschiedene Initiativen, die sich genau jetzt um das Meer dann Gedanken machen. Ist das da so eine Überlegung, die man dann hat, vielleicht eben da so eine Partnerschaft zu suchen, die dann vielleicht nicht jetzt für den Produktspot, für die Lachsfischstäbchen funktioniert, die aber sehr wohl dann auf einer PR-Ebene, auf einer Kommunikationsebene funktionieren kann?
Absolut, das ist auch ein Teil unserer laufenden Kommunikation, die aber weniger in den klassischen Kommunikationskanälen, wie Sie eben sagen, stattfinden, sondern eher, ich sage jetzt mal, im Stakeholder-Dialog oder eben in der PR. Wir haben ja vor 21 Jahren zusammen mit dem WWF den MSC für nachhaltigen Fischfang ins Leben gerufen. Wir sind da ja Gründer und da hat man noch gar nicht über Nachhaltigkeit geredet. Was ja viele nicht wissen, wir sind 1897 als deutsche Fischfangflotte sozusagen geboren worden. Und erst mit der Entwicklung der Tiefkühlkost in den 30er Jahren sozusagen ist dieser Switch in dieses Segment hat er eben stattgefunden. Und wir haben eben sozusagen von der DNA lernen müssen, dass die Überfischung der Nordsee unsere Geschäftsgrundlage kaputt gemacht hat. Und dann sozusagen das Segment deutsche Seefangflotte eingestellt wurde und man sich nur noch als Lebensmittelverarbeiter weiterentwickelt hat, aus denen dann drei Gesellschaften entstanden sind, Deutsche See, Nordsee und Iglo, die dann sukzessive sozusagen von Unilever verkauft worden sind. Die Marken sind da gesplittet worden. Aber deswegen machen wir ja schon sehr viel und auch in Begleitung, in der kommunikativen Begleitung mit dem MSC, Save the Ocean-Kampagnen, die sicherlich nicht in der Masse der Bevölkerung so visibel ist, aber da tun wir schon einiges und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Und wir haben 100% nachhaltigen Fischfang, nichts aus Fischfarmen, sondern immer nur Wildfang. Das heißt, auch der Tierwohlaspekt, das spielt eine Rolle, kein Antibiotika etc. Also da stehen wir auch schon für das, was wir in der Zukunft brauchen, nämlich Erhaltung der Ressourcen, von denen wir leben.
Aber es ist ja schon fast, ich will es nicht eine historische Tragödie nennen, aber schon zumindest etwas, was sich anfühlt wie eine verpasste Chance, wenn man bedenkt, es gibt jetzt einen Anbieter von Tiefkühlkost, Follow Food, die von Anfang an angefangen haben zu sagen, wir setzen so Themen wie Nachverfolgbarkeit von unseren Produktfängen und so weiter explizit auch im Packaging um und gelernt sind mittlerweile, als das sind die Vorkämpfer der Nachhaltigkeit und die Lieferanten von Essen mit gutem Gewissen. Sie hatten quasi die historische Erfahrung zu sagen, wir müssen in dem Bereich etwas tun. Sie haben ein Label gegründet, aber irgendwie ist ein vergleichbarer Ruhm bei Ihnen nicht hängen geblieben. Ist das eine verpasste Chance für Sie oder hätte es in Ihrer Größe gar nicht erst funktionieren können?
Naja, also wir waren sicherlich zu der damaligen Zeit zu früh, wenn man es so will. Also als wir mit MSC ins Leben gerufen haben, die ja heute unabhängig sind, dann und unabhängig von uns operieren, was ja gut ist. Aber man muss immer noch sehen, dass eine Frage der Größe ist. Und wir stehen eben nicht für das Kopflastige, sondern für das Emotionale mit dem Captain Iglo. Und da muss man auch überlegen, nimmt man sich die Vorteile von der einen Seite weg, wenn man in das andere fällt, wo man kopflastiger wird da. Und das funktioniert sicherlich in der Nische bei Follow Food. Aber in den Mengen, in denen wir sozusagen operieren, da ist es einfach auch wichtig zu sagen, dass wir der größte Partner des MSC und Lizenznehmer sind, den der MSC einfach hat. Obwohl wir leider Gottes in der Welt nur 12% der Meere nachhaltig bewirtschaften. Also da ist einfach noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit notwendig. Und wenn ich mich natürlich in der Nische bewege, was jetzt gar nicht negativ gemeint ist, aber da habe ich eine ganz andere Möglichkeit, mich da spitz zu positionieren. Nur wenn wir jetzt nur auf Nachhaltigkeit gehen würden und das die Spitze wäre, dann würden wir den Massenmarkt verlieren.
Aber funktioniert diese Formel heutzutage noch, dass Essen als Thema für den Massenmarkt ein emotionales Thema ist? Wenn ich mal vergleiche, ein Unternehmen wie McDonald's, was ja nun sehr emotional in seiner Kommunikation ist, hat nichtsdestotrotz ja auch parallel eine PR-Kommunikation mit sehr vielen Content-Elementen, wo es dann darum geht, wie wird das Produkt hergestellt, wie sind die Quellen, wie gesundheitlich verträglich ist das Ganze, also wo dann sehr viele rationale Elemente noch zum Essen geliefert werden.
Ja, das machen wir ja auch. Also die Rückverfolgbarkeit von Fisch ist auf der Verpackung angegeben. Bei Gemüse haben wir es genauso. Beim Blubspinat als Beispiel geben Sie den Packungscode ein und können nachverfolgen, von welchem Landwirt, von welchem Acker der Blubspinat kommt und kriegen dann ein Foto von dem Landwirt. Also solche Elemente haben wir auch. Nur haben wir natürlich andere Markenelemente, die dominierender sind, dass viele das gar nicht wissen, dass wir das auch haben. Aber als Beispiel auf dieser Webseite mit dem Blubspinat haben wir über 1000 Zugriffe im Monat. Also das ist nicht wenig für so etwas Nischiges, für so ein Nischenthema, weil die Leute es sehr wohl interessiert, woher kommen diese Produkte. Aber es darf eben auch nicht aktionistisch sein. Wenn man eben draufschreibt, mein Pfeffer kommt aus der Türkei, dann hat das erstmal überhaupt keinen Wert. Weil ich muss ja wissen, wie ist der da angebaut und von welchem Lieferanten ist der etc. Und deswegen muss man aufpassen, dass man auch in dieser Kommunikation nicht so aktionistisch ist, sondern glaubwürdig ist. Und als Beispiel, wir haben jetzt gerade in Chivo Nachhaltigkeit die Aluschale ersetzt durch eine wirkliche erste echte Pappschale, nämlich mit mindestens 95% Papier-based und dann eine ganz feine backpapierähnliche Silikonauflage, damit es backofentauglich ist und die Pappschale nicht im Ofen verbrennt bzw. nicht durchsuppt. Da gab es ja vor einiger Zeit auch schon andere Player im Markt, die mit einer Lookalike-Pappschale um die Ecke kamen, die aber Verbundmaterial war mit PET-Anteil und mit deutlich weniger Papieranteil. Das ist eine Verarsche des Verbrauchers, weil er glaubt, das ist Pappe und wirft es ins Altpapier, wo es nicht hingehört. Wir haben 2 Jahre lang daran geforscht und dann sagen wir einfach auch, wir kommen erst dann mit einer Lösung raus, die auch das hält, was es verspricht. Und wir setzen da eben auf Glaubwürdigkeit und dafür steht die Marke.
Sie haben ja jetzt mittlerweile sehr viele auch kleinere Geschichten zu erzählen. Trotzdem ist ja die Marke Iglo so als Traditionsmarke in Deutschland steht sie ja noch ganz klassisch für die große Geschichte für den TV-Spot. Ist das als Strategie dann eigentlich noch richtig oder müssen Sie sagen, Mensch, diese ganzen vielen kleinen Geschichten, für die müssen wir auch die kleinen Kanäle finden und müssen das ganz anders aussteuern?
Das machen wir ja auch. Wir haben im Prinzip immer bei den ganzen Kampagnen, zumindest seit 4 Jahren, einen 360-Grad-Ansatz. Aber natürlich mit begrenzten Ressourcen für die ganze Kommunikation bleibt der Fokus auf TV. Im Digitalen sind wir natürlich auch unterwegs, aber so eine Bannerwerbung wirkt ja heute gar nicht mehr. Wir müssen da einfach auch überraschender sein und dialogorientierter. Probieren auch sehr, sehr viele Sachen aus. Auch eben das Hype-Thema Influencer. Da muss man einfach auch sehen, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Ja, aber das ist dann genau die Frage, was funktioniert. Werden Backfilet-Fotos gerne auf Pinterest geteilt oder sind Sie eher ein Fan von Facebook-Videos?
Also Facebook-Videos dauern viel zu lange und werden einfach überscrollt. Das ist sicherlich auch eine Herausforderung für alle Kommunikatoren, diese kurze Aufmerksamkeitsspanne irgendwie auf den Punkt zu bringen, dass da noch was hängen bleibt. Und ja, da, wie gesagt, da probieren wir sehr, sehr viel aus. Und die Nutzer sind natürlich auch sehr verwöhnt. Und der Thumbstopper sozusagen, den muss man auch erstmal kreieren. Das ist, wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen. Und dann wäre es auch wieder inflationär. Also da müssen wir uns alle jedes Mal wieder neu verbessern. Und was von einem halben Jahr funktioniert hat, funktioniert jetzt auch nicht mehr. Also das ist eine Riesenherausforderung, die nicht aufhört.
Ich würde da so ein bisschen raushören, dass Sie vielleicht noch nicht den Blub für die veganen Produkte gefunden haben, der dann auch wirklich die Produktstory in der Kommunikation ergibt.
Lass mich mal überraschen, wir haben ja gerade erst mit der Kampagne begonnen.
Trotzdem würde ich dann schon mal den Blick in die Zukunft machen, vielleicht zum Abschied. Captain Iglo, in 10 Jahren, wird er noch auf dem Schiff sein oder wird er dann vielleicht schon im Erbsenfeld stehen?
Naja, ob ein Captain im Erbsenfeld glaubwürdig ist, wage ich mal zu bezweifeln. Erstmal bedarf es sicherlich eines Wandels. Wir haben ja seit 3 Jahren auch einen jüngeren, legeren Captain etabliert, weil der alte Onkel von früher sozusagen auch nicht mehr in Gesellschaftskonzept passt. Die Vorbilder und die Orientierungspunkte haben sich ja auch gewandelt. Wer hätte sich vorgestellt, dass nach einem Uwe Seeler, Franz Beckenbauer etc. heute die Fußballer mit Tattoos und Irokesenschnitt sozusagen die Idole der jungen Leute sind. Insofern hat der heutige Captain nicht mehr die ganzen Schulterklappen, sondern kommt eben als lässiger Typ daher. Und es ist einfach auch eher auf Augenhöhe von Erwachsenen als netter Begleiter, als Kumpeltyp, der sowohl die Kinder mitnimmt, als auch die jungen Familien und nicht zuletzt die Ladies.
Die Erfahrung zeigt aber natürlich auch, dass die Werbeidole ein bisschen traditionsbewusster sind als die Fußballidole. Man denke nur an McDonald's, als sie versucht haben, Ronald McDonald zum Hipster zu machen, haben sie wütende Proteste geerntet. Was für ein Fan-Feedback hatten sie denn zu ihrem Hipster-Captain?
Das war ganz unterschiedlich. Natürlich gab es die älteren Traditionalisten, das ist wie beim James Bond, so nach dem Motto, man tauscht den Darsteller aus und dann gibt es welche, die wollen immer noch Sean Connery sehen und nicht Daniel Craig etc. Aber es ist auch von Land zu Land ganz unterschiedlich. In Großbritannien als Beispiel gab es einen regelrechten Hype. Da waren wir ganz neidisch, dass der bei uns nicht so eingeschlagen ist, wie er in Großbritannien eingeschlagen ist. Und er wird da auch ein bisschen als, ja, sag ich mal, so emotional wahrgenommen wie so ein George Clooney bei den Ladies. Und das haben wir in Deutschland nicht. Aber trotzdem finde ich es auch gut, dass er moderner daherkommt. Aber da spalten sich auch ein bisschen die Meinungen. Und das macht ja auch den Charme von so einer Kommunikation aus.
Sie sind ja sozusagen als Fan der Marke in der schönen Position, dass sie den Inside Scoop haben, zu wissen, was geplant ist, was in den einzelnen Bereichen los ist. Für Sie, was ist das Thema bei Iglo, wo Sie sagen, das finde ich jetzt irgendwie als Markenfan besonders spannend, da entsteht so ein Wow-Moment für mich.
Ja, dieser Fokus wirklich auf bewusste Ernährung, ob das jetzt, ich sage mal, so ganz kleine Bausteine sind, die ich eben schon angesprochen habe, mit Salzreduktion, Verzicht auf Zusatzstoffe sowieso ist traditionell, aber eben auch kein Palmöl etc. auf der einen Seite, weil man ist ja auch selber in so einem Optimierungswahn, will ich jetzt gar nicht sagen, aber legt da einfach auch Wert drauf, dass man was tun möchte, aber es ist ja manchmal auch ganz mühsam. Und wenn dann sozusagen ein vertrauter Partner wie Iglo um die Ecke kommt und bietet da einfach was an, dann fällt es ja auch leichter, anstatt sich selber darüber Gedanken zu machen, wie muss jetzt mein Müsli aussehen etc. oder wie kann ich ein Menü zaubern, was diesen Ansprüchen entspricht. Und diese Hilfestellung oder diese Orientierung, die dann einfach da ist, die finde ich super spannend und ich bin gespannt auch, wie diese neue S-Klasse mit Green Cuisine sozusagen, wie wir die wirklich in den Markt treiben können. Natürlich ist es eine Wette auf die Zukunft, aber wir glauben, dass die eintrifft.
Brauchen Marken diese Wetten auf die Zukunft, um immer noch ein Feuer zu haben und immer noch spannend zu sein?
Ja, also zu einer Marke gehört sicherlich, dass man immer interessant bleibt. Sonst, wenn man nicht mehr interessant bleibt, dann hat die Marke keinen Wert. Das auf jeden Fall. Aber es darf nicht aktionistisch sein, sondern muss strategisch sein. Und man muss auch den Weg, wenn er mal schwieriger ist, aushalten können, auch das Standing zu haben. Und das ist wirklich ein neues Must-Win-Battle, wie wir intern so sagen, wo wir einen Fokus drauf legen, wo wir auch Ressourcen draufsetzen. Und das ist erst ja, der Beginn einer Reise. Und die neuen Produkte, die wir jetzt gelauncht haben, die werden nicht die letzten Produkte sein, die wir in dieser Kategorie sehen werden.
Naja, als Arbeitgeber eines eigenen Captains sind Sie natürlich im Vorteil, wenn eine neue Reise beginnt. Dann bin ich mal sehr gespannt, was 2020 noch alles auf uns zukommt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.